Der S3-Podcast.
Fokus am Montagabend. Eine Stunde, ein Gast. Mona Fetsch am Mikrofon. An diesem Montag. Und unser Gast, er macht das Gleiche wie der Miraculix bei den Gallier und der Medizinmann bei den Indianern. Im übertreiten Sinn zumindest. Er macht Tinkturen, Tee und Salben und vor allem weiss er, welche Kräuter das reingehören. Es ist der Dr. Andreas Lehnherr, der Spezialist für Heilkräuter in der Schweiz. Er führt die grösste Kräuterapotheke von der Schweiz. Bergapotheke ist das in Zürich. Schönen guten Abend, Herr Lehnherr.
Guten Abend.
Der Miraculix, haben Sie vorher gesagt, braut für die Gallier, den Zaubertrank. Jetzt nehme ich nicht an, dass Sie auch irgendwie so eine Keimmischung kennen, wo alle Menschen, die es trinken, extrem stark macht. Aber kennen Sie ein Kraut, das Sie immer wieder staunen, was für Bärenkräfte das hat?
Also der Traum vom Allweltheilmittel, der war ja immer da gewesen. Auch in Griechenland zum Beispiel, eben mit der Panacee kommt ja von dem, darum heisst der Ginseng, Panax Ginseng, also Allweltheilmittel. Ich denke, es wäre an und für sich schade, wenn es gibt ja über 10'000 Heilkräuter auf der ganzen Welt, wenn man einfach nur ein einzelne würde auswählen.
Also es wäre Ihnen zu wenig interessant, weil dann alle anderen würden wegfallen, die bräuchte es dann gar nicht mehr.
Das ist ja eigentlich einmal mit den Gewürzen passiert. In den 50er Jahren mit dem Aromat und das Salz auf dem Tisch gestanden ist, oder? Und von dem kommt man heute ja immer wieder weg.
Also jetzt, man entdeckt wieder die Schönheit von der Vielfalt, so quasi. Jetzt, Sie, ich habe es gesagt, Sie haben die grösste Kräuterapotheke der Schweiz und ich gebe es offen und ehrlich zu. Bevor ich Sie eingeladen habe, habe ich keine Ahnung, was eine Kräuterapotheke ist. Ich war auch noch nie einer drin. Ich bin zu Ihnen gegangen. Und wenn man reinkommt in ihre Kräuterapotheke, dann fällt einem zuerst einmal nicht so viel Spezielles aus. Sieht aus wie eine normale Apotheke, für Schlusszeichen. Es hat so die grosse Theke, oder, wo das Verkaufspersonal, Beratungspersonal dahinter steht. Dann hat es hinten dran die grosse Regal bis an die Decke rauf, wo man alle irgendwie so die Packungen sieht und Selbeli und Tinkturen und sowieso. Und überhaupt das Einzige, was wirklich anders ist, was mir aufgefallen ist, es schmeckt ganz anders. Nach was schmeckt es bei Ihnen, wenn man reinkommt?
Ich denke, es schmeckt nach Kräuter. Wobei ich selber nehme den Grundgeruch, der im Geschäft da ist, nicht mehr wahr.
Das schmecken Sie gar nicht?
Nein, ich schmecke einfach, je nachdem, was wir abfüllen. Also einmal schmeckt es nach Vanille, einmal schmeckt es nach Ginseng, einmal schmeckt es nach Safran, je nachdem. Aha. Das nehme ich dann wahr.
Aha. Und was unterscheidet Ihre Apotheke sonst von einer normalen Apotheke? Fangen wir vielleicht beim Negativum an. Also was käme ich jetzt bei Ihnen nicht über, was ich sonst eigentlich in einer normalen Apotheke überkäme?
Also wir haben sehr wenig, wir haben eigentlich keine konventionelle Kosmetik. Also all die Markenkosmetik, das haben wir nicht. Mhm. Und dann haben wir kein Spray zum Beispiel, keine Spraydose. Aus ökologischen Gründen.
Ja, ja. Aber so die normalen Kopfweh-Tabletten und so, das kommt man bei Ihnen auch über?
Das kommen Sie über.
Ja. Dann, wenn man weiter reinkommt, dann sieht man auf der einen Seite, wo man nicht einfach so durchlaufen kann, wie so einen zweiten Raum. Und dort hat es dann bis auf an die Decke ganz viele so Metallkisten, so Behälter, die schön angeschrieben sind, alphabetisch geordnet, mit diesen 2000 Kräutern drin, die Sie in Ihrer Apotheke haben. Sind die eigentlich dort drin? Ich habe dann gar nicht reingeschaut. Sind die alle getrocknet? Oder wie tut man Kräuter aufbewahren?
Die sind alle getrocknet.
Verliert das Kraut seinen Wirkstoff nicht, wenn man es trocknet?
Das hängt vom Sorgfältigkeitsgrad ab, wie es getrocknet wird. Das ist eigentlich maximal bis 40 Grad.
Wie macht man das? Wie wird das gemacht?
Im Schatten trocknen.
Ah, wirklich? Also von aussen?
Von aussen im Normalfall, ja, genau.
Die werden irgendwo ausgelegt und dann so getrocknet. Tun Sie das? Sie verkaufen sie noch. Sie müssen ja dann quasi, sind verantwortlich dafür, dass das richtig gemacht ist. Gehen Sie dann auch irgendwie schauen, ob das so in Ihrem Sinn gemacht ist? Oder merken Sie, dass wenn Sie das in der Hand haben, dass das nicht gut ist?
Also wir kaufen ja alles mit Zertifikat eigentlich ein. Und die Kräuter müssen ja gewisse Qualitätsanforderungen erfüllen. Also eigentlich dem Arzneibuch entsprechen. Und das wird protokolliert.
Mhm. Also da gibt es eine Garantie drauf. Welches ist denn das begehrteste Kraut, das, was Sie am meisten brauchen?
Das ist recht schwierig zu sagen. es ist so, dass wir als Apotheke, also es ist nicht Brennnesseln und es ist nicht Kamille, weil das kommen sie überall rüber, oder die gängigen Kräuter.
Also ja, die muss man, für das muss man nicht zu ihnen kommen in die Kräuterapotheke.
Genau. Ja. Das ist, die findet man je nachdem näher. Das ist ja höchstens eine Frage von der Qualität. Wir schauen sehr viel auf Bio-Kräuter, dass wir dann Bio-Kräuter haben.
Ja. Ja. Und was wäre es denn bei Ihnen? Was ist denn so das, was Sie wirklich sagen, da herrscht am ehesten mal noch ein Versorgungsengpass?
Ja, wir brauchen zum Beispiel sehr viele Damianablätter.
Was ist das?
Ist ein Kraut, das die Leute zum Teil zum Räuchern brauchen. Sie brauchen es auch, gilt auch als Aphrodisiakum, also fürs Liebesleben, ein bisschen stimulierend.
Also das nimmt man dann als Tee? Oder?
Als Tee, ja. Genau, oder als Tinktur.
Ja.
Ja.
Und das ist sehr begehrt.
Wir haben auch schöne Pflanzen, also die zumindest im Laden drin steht, ja.
Ja, das ist auch etwas, was bei Ihnen auffällt. Die anderen Schaufenster sieht man so die Kartonwerbungen für irgendwelche Tinkturen oder für irgendwelche Markenartikel. Bei Ihnen hat es eine echte Pflanze im Schaufenster, die dort ganz gemütlich wächst. Was ist es für eine?
Im Moment haben wir Passionsblumen draussen, ja.
Ja.
Aber wir wechseln immer wieder wechseln und probieren auch den Leuten auch ein bisschen einzelne Heilpflanzen vorzustellen, damit sie es kennenlernen.
Mhm. Sie machen auch Teemischungen für die Leute, auch Tinkturen und Salben. Da kann man zu Ihnen kommen, dann tun Sie das herstellen. Nach was oder mit was für Rezept kommen da die Leute zu Ihnen? Haben Sie Beispiel?
Also, es gibt. Ich kann eigentlich immer aufgrund von der Verordnung kann ich eigentlich sagen, was jemand im Hintergrund hat. Sie gibt das die Hildegard von Bingen, der Kräuterpfarrer Künst, Maria Treben. Hat ja jeder Kräuterpionier hat ja seine speziellen Heilpflanzen. Und je nachdem kann man dann sagen, das hat er da und dort gelesen.
Und was sind denn so die Sachen, die Sie am meisten herstellen müssen?
Gut, wir machen sehr viele Teemischungen. Und dann machen wir aber auch ca. 500'000 Kapseln im Jahr, etwa 100'000 Ovulas. Also Vaginal-Ovulas und dann sehr viele Zäpfchen und Salben.
Mhm. Ja. Das produzieren Sie alles selber bei
das
sich im Betrieb?
Das machen wir selber, ja.
Und verkaufen, und das ist exklusiv, das verkaufen Sie nur in Ihrer Apotheke oder tun Sie das auch ausliefern an andere?
Das dürfen wir nicht vom Heilmittelgesetz her, weil sie dann müsste registriert werden. Was aber eigentlich ein sehr grosses Volumen ausmacht, ist, dass ich verantwortlicher Apotheker bin für die S-Club-Klinik in Brunnen.
Ja.
Und das ist ja die grösste Klinik für Komplementärmedizin. Dort fabrizieren wir sehr viel, ja.
Ja. Jetzt habe ich Sie dort, wo ich bin, gefragt, was ist denn das Exotischste, was Sie im Angebot haben? Dann haben Sie gesagt, Wurmdreck. Aber das klingt jetzt nicht wie ein Kräutchen, oder?
Nein, das ist aus der chinesischen Medizin, haben wir einmal für eine Firma besorgt. Also noch exotischere kämpfen wir je nachdem, überführen wir aber nicht. Ja. Also es geht hierher bis zu Eidechsenhaut in der chinesischen Medizin. Und ich weiss nicht, was allem.
Die chinesische Medizin arbeitet sehr stark auch mit tierischen Bestandteilen. Ja. Irgendwie gemahlene Tigerknochen, ja, oder irgendwie vom Nashornshorn, all das. Da sagen Sie konsequent, dass von dem lohne ich die Finger.
Genau. Also von dem her muss ich auch sagen, bin ich froh gewesen, wo das Viagra erfunden worden ist. Und dass die armen Nashörner wegen dem nicht mehr gemetzelt werden, ja.
Das ist ein Thema, wo Sie schon Vorträge gemacht haben. Sie haben mit der Martha Emenegger schon bei Vorträgen zusammengearbeitet, wo es eben darum gegangen ist, also, Unterstützung im Liebesleben zu suchen. Dort haben Sie Vorträge gemacht über Heilpflanzen, wo das Liebesleben, glaube ich, vor allem bei den Männern oder auch bei den Frauen
unterstützen.
Auch bei Frauen. Hat das Leute, die zu Ihnen kommen und irgendwie solche Sachen suchen, hat das abgenommen auch seit Viagra? Oder ist das immer noch ein Thema? Natürliche Unterstützung vom Liebesleben?
Das ist sehr wohl ein Thema. Und ich denke, es geht ja auch sehr stark darum, zum zeremoniell pflegen. Das ist eigentlich da meine Hauptbotschaft, die ich über bringen.
Also jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt ein Mann und sagt, Herr Lehnherr, ich habe so ein bisschen, wo muss er das eigentlich sagen? Also das ist ja schon mal etwas sehr Privates. Irgendwie, wie kann denn der überhaupt zu Ihnen kommen mit so einem Anliegen? Muss der das vorne so am Tresen, muss Ihnen das erzählen?
Je nachdem, ich sage immer, wenn es jemand geschickt macht, dann wartet er ja einfach, dann drängt er sich nicht vor, sondern wartet vielleicht, bis der Laden ein bisschen leer ist. Und dann haben wir ja, das haben Sie vielleicht gesehen, wir haben ja Säulen, die jeden Beratungsplatz eigentlich abtrennt. Von dem ist die Diskretion recht gut gegeben. Und in aller Fall nehmen wir die Leute auch hin in die Beratungsecke, ja, die wir haben.
Dann kommt er zu Ihnen und sagt, ja, gewisse Erektionsstörungen, können Sie mir etwas empfehlen? Und was sagen Sie denn?
Also eben, ich gehe eigentlich immer ein bisschen darauf aus, um das Liebesleben eben auch zu pflegen. Dass das nicht einfach ein Hochleistungsakt ist. Und vielfach sind es ja noch Männer, die sich irgendwie eine jüngere Frau angelacht haben und dann das Gefühl haben, sie mögen deren nicht gerecht zu werden. Und dann sage ich immer, die Frau hat sie ja bewusst ausgewählt, dass sie ja ein bisschen älter sind, genau, weil sie ja vielleicht nicht so einen jungen Draufgänger will. Und haben sie mal mit ihr darüber geredet? Oder ist das nur ihr Problem, dass sie das Gefühl haben, sie müssten ihr das bieten und bringen?
Ja. Ja. Und was ist denn so die Antwort, die kommt? Hättet ihr nicht lieber einfach irgendwie ein Viagra verschrieben, ein Pillen, wo sie einfach sicher sind und nicht mehr studieren
müssen? Ich finde einfach, dass eine Verarmung vom ganzen Liebesleben, wenn sich dann das nur einfach auf 5 Minuten Sexualakt irgendwo beschränkt und das ganze Vorspiel und Nachspiel eigentlich fehlt.
Mhm. Könnte man dann generell sagen, das ist das, was Ihren Ansatz auch irgendwie auszeichnet, eben, dass Sie sagen, ja, es geht eigentlich nicht darum, um etwas zu geben, um ein Symptom zu verändern, sondern es ist so ein bisschen ganzheitlich, ist also das Modewort. Finden Sie sich in diesem Wort wieder?
Ja, also man sagt ja auch Komplementärmedizin und man will ja eigentlich probieren, an den Umständen etwas zu ändern und eben nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern einmal zu hinterfragen, warum kommt es überhaupt zu diesen Symptomen? Und die Leute auch zum Denken anzuregen, damit sie damit etwas anfangen.
Aber das stelle ich mir noch schwierig vor. Also da kommen Leute, die Sie oder vielfach gar nicht kennen. Da müssten Sie eigentlich eine Stunde Zeit haben, sich mit jemandem unterhalten, dass Sie so ein bisschen die Umstände eben nur schon können erahnen, oder nicht?
Ich denke, das ist ein bisschen auch eine Begabung vom Verkauf, wo wir drin sind, dass wir relativ schnell jemanden erfassen und halt irgendwo kanalisieren oder einzuordnen. Spannend wird es einfach, wenn das am Anfang nicht stimmt. Also wenn man sich täuscht, das kann es auch geben. Das gibt manchmal lustige Momente, ja.
Also wenn Sie dann jemanden anschauen und zum Beispiel was Gefühl haben, also bei was für Fragen können Sie sich täuschen?
Ja, wenn er mir etwas, irgendwie ein Problem schildert und ich es kommt mir ganz falsch entgegen. Also ich lege es eigentlich ganz falsch aus. Und was ja manchmal auch das Problem ist, das sind auch Missverständnisse, dass ich halt gerade an einem anderen Ort bin und mich irgendwie gar nicht...
Also im Kopf nicht, an einem anderen Ort?
Mit dem Kopf an einem anderen Ort bin, ja. Das ist... Und ich dann einfach am Kunden lachen muss, sagen, wo mich der Kunde korrigiert und sagt, ich habe nicht das gemeint. Und dann sage ich, ja, jetzt bin ich einfach am falschen Ort gewesen.
Sie sagen, wir im Verkauf, kann man denn das lernen? Haben Sie das auch müssen lernen? Sie sind ja, bevor Sie die Bergapotheke übernommen haben, sind Sie nicht wirklich so direkt im Verkauf gewesen, oder?
Nein, ich bin zuallererst eigentlich 8 Jahre in der Forschung gewesen und nachher 3,5 Jahre als Verkaufsleiter. Aber ich denke, die Grundvoraussetzung ist, dass man auf Leute zugehen kann und eigentlich noch kontaktfreudig ist. Mhm. Ja.
Aber eben, das ist nicht etwas, wo Sie haben müssen lernen mussten, sondern das sagen Sie, das habe ich eigentlich schon immer gehabt, ein gewisses Gespür für Menschen.
Ich denke, das ist ja auch der Grund, warum man diesen Beruf lehrt. Weil es ist ja doch eine sehr hohe Kundenzahl, die man pro Tag hat. Und das ist, ich denke, das ist wie eine Begabung. Also das ist auch bei allen Angestellten. Die müssen ja Freude haben einen Beruf. Es ist nicht, es geht da ein bisschen breite und punktuell tut man ein bisschen vertiefen. Aber man muss vor allem an der Menge auch ein bisschen Freude haben. Mhm.
Jetzt sind wir gerade schon, ich kann eigentlich noch so darauf raus wollen, wo sie die Kräuter herüberkommen, aber über das können wir auch im zweiten Teil noch reden. Das interessiert mich, bleiben wir noch schnell bei den Menschen, die zu ihnen in die Apotheke kommen. Klischee, habe ich das Gefühl, in eine Kräuterapotheke kommen viel mehr Frauen als Männer. Stimmt das?
Ich denke, dass wir als Apotheke eigentlich einen überproportionalen Anteil an Männern haben.
Ist das so?
Ja.
Warum?
Wir haben zum Beispiel all die Männer, die Familienväter, die Teilzeit arbeiten. Also wir haben einen sehr hohen Anteil junge Kundschaft mit kleinen Kindern. Das ist ein ganz wesentliches Segment, neben den alten Leuten auch. Und auch die alten Leute, die haben, dort haben die Männer sehr viel Zeit, um Posten zu gehen.
Aha.
Also ist das Beschäftigung, Tagesstruktur eigentlich, wo das dazugehört, ja.
Aha, das wundert mich jetzt. Also ich hätte jetzt gedacht, also von diesen Klischee-Vorstellungen, man sagt ja auch, sanfte Medizin ist ja auch so ein Begriff, wo man in diesem Zusammenhang einmal hört. Und da hat man immer das Gefühl, ja, da sind Frauen wahrscheinlich affiner, oder? Wenn es darum geht, sich selber ein bisschen gut zu tun und eher so ein bisschen Tee oder auch Sachen, die dann ein bisschen aufwendiger sind und so. Bei Männern stelle ich mir eher vor, die hätten am liebsten ein Medikament, also ich rede jetzt da in absolut klischierten Geschlechtszuschreibungen, ja. Die hätten eher lieber ein Medikament, dann nimmt man das und in einer Stunde ist alles weg, was man nicht unbedingt haben will. Das stimmt in dem Fall aus Ihrer Erfahrung gar nicht.
Also das ist die Kundschaft, die wir nicht anziehen. Sie müssen einfach denken, es gibt ja irgendwo 140 Apotheken in Zürich.
Ja.
Und das mag in anderen Apotheken so funktionieren. Was wir natürlich sehr viel haben, und das unterschätzen Sie, es gibt ganz einen Haufen Hobbyköche von Männern, wo ich das Gefühl habe, das sind eigentlich mehr Männer als Frauen.
Aha.
Die Gewürze suchen bei uns oder auch die als Koch arbeiten. Also wir tun ja renommierte Hotels auch beliefern mit Kräutern und Gewürzen. Die sind sehr, sehr fundiert, also vom Wissen her, ja.
Also das geht dann noch in eine andere Richtung. Da tun wir ein zweites Thema auf. Neben den Heilpflanzen ist natürlich Kräuter, Gewürz, das ist eine andere Richtung. Gibt es eigentlich auch eine Überschneidung zwischen dem Bereich Pflanzen, die heilen, und einfach so das, was wir als Gewürz kennen, Pflanzen, die einfach einen bestimmten Geschmack haben? Gibt es da auch so eine Schnittmenge Sachen, die als beides, für beides gut sind?
Ich denke, man kann das nicht trennen voneinander. Denken Sie zum Beispiel, das Curry in Indien, das ist ja scharf und hilft Bakterien abtöten. Und das hilft, dass die Inder nicht dauernd Magen-Darm-Grippe, also Infekt haben.
Ah, das ist so?
Das ist so.
Aha.
Oder zum Beispiel, wir essen ja in Sauerkraut in Wacholderbeere. Und das ist nicht nur zum Würzen, sondern damit es keine Blägen gibt. Oder Kümmel zum Beispiel.
Aha. Wissen die Hobbyköche, die zu Ihnen kommen, wissen die diesen Hintergrund noch? Weil eben ich bin zum Beispiel sehr, sehr ahnungslos diesbezüglich. Ich weiss einfach, wie was schmeckt und wo es etwas fein ist in der Kombination. Haben die Leute heutzutage diesen Hintergrund noch, dass Sachen eben vielleicht nicht nur gut sind für zum Würzen, sondern auch eine heilende Wirkung haben oder eine positive Wirkung?
Also ich denke, das Wissen bezüglich Kräuter oder allgemein ist ja, sind heute die Leute ja dank dem Internet viel besser informiert als früher. Also ich lehre heute alle neuen Heilpflanzen oder Kräuter oder Gewürze eigentlich über Kundschaft kennen, die mit irgendwo etwas gelesen haben und das wollen und dann auf irgendeinem Weg in der Bergapotheke landen.
Aha. Ist das für Sie positiv? Sie sagen, ich lerne ganz viel Neues dank dem Internet. Gibt es auch negative Sachen? Wie viele sagen ja Ärzte, die sagen, ja, inzwischen macht sich jeder selber wahnsinnig, weil er im Internet noch liest, für was, dass es, oder was es auch noch könnte bedeuten, wenn man irgendwie ein bisschen einen erhöhten Druck hat hinter den Augen, dann ist es gerade irgendwie ein Hirntumor, weil man das im Internet gelesen hat. Kennen Sie so Sachen auch?
Das sehe ich jetzt ein bisschen weniger. Ich denke, bei uns ist es, die Kundschaft hat ein gutes, also eigentlich im Allgemeinen einen guten Bezug zum Körper und kann seine Symptome gut deuten. Also, und sie ist sicher überproportional gesund. Und sind nicht die, die wegen dem kleinsten Wehwehli ihre Kinder gerade mit Antibiotika abfüttern. Mhm. Sondern die es dann eher mal mit Hausmitteln und so probieren.
Und diese Hausmitteln, die haben sie dann eher nicht aus dem Internet, sondern wirklich nur von der Grossmutter gibt es das auch noch?
Zum Teil von der Großmutter oder wieder, wie ich gesagt habe, Kräuterpfarrer Künzli. Ich habe mein Buch vom Kräuterpfarrer Künzli immer noch von der Großmutter bekommen. Das alte Exemplar habe ich auch immer noch. Oder eben Maria Treben. ja, Hildegard von Bingen hat ja sehr einen grossen Boom mitgemacht. Ende der 90er Jahre.
Wirklich? Ja.
Die... Und das Wissen, das pflanzt sich wieder fort, denke ich schon.
Wir hören griechische Musik. Als erstes ein Sirtaki haben sie sich gewünscht. Andreas Lehnherr, warum?
Ich bin während meiner Doktorarbeit eigentlich sehr viel in Griechenland gewesen, habe Pflanzen gesucht, insgesamt ja, während sicher über ein Jahr. Und habe auch eine altsprachliche Matur gemacht und kam von dort her relativ auch noch gut Neugriechisch. Und die Kombination hat mich an und für sich angesprochen, da vom Nicolas Sen, so, wo bei uns eigentlich verwurzelt ist, jung und erfolgreich ist und etwas aus einer anderen Kultur eigentlich interpretiert.
Wunderbare Sirtaki-Version, gespielt auf einem Hackbrett von Nicolas Sen. Das Gast bei uns im Fokus ist der Dr. Andreas Lehnherr, Biolog, Kräuterfachmann, Chef der Bergapotheke in Zürich, der grössten Kräuterapotheke der Schweiz, wo immer grösser wird. Seit 1990 sind Sie Chef, Andreas Lehnherr. Sie sind hier, glaube ich, dreifach vergrössert, also eine aggressive Wachstumsstrategie, würde man dem in der Wirtschaft sagen. Ist das Ihr Ziel gewesen, zum grösser werden? Oder ist es einfach so gewesen, dass die Nachfrage dermaßen angestiegen ist, dass Sie gar nicht anders können als eben wachsen?
Wir sind eigentlich natürlich gewachsen und als aggressiv hätte ich es jetzt nicht bezeichnet.
Ich denke, dass Ihnen das nicht so gefällt. Bei Ihnen ist das Natürliche wichtig. Was heisst natürlich gewachsen?
Wir haben einfach ungefähr pro Jahr eine Vollzeitstelle mehr geschaffen, ja.
weil die Nachfrage so gestiegen ist in dem Moment?
Ja, wir haben ja zwischendurch einmal gezügelt, Platz vergrössert, das Glück gehabt, innerhalb dem Stellfach umzuziehen und dann die Ladengrösse fast verdreifachen, weil wir am alten Ort aus allen Nöten Platz sind, ja, keinen Platz mehr hatten.
Jetzt etwas, was auch zu dem Titel passt, den wir vorher gehört haben, Hackbrett, sehr ein traditionelles Instrument. Das ist im Moment etwas, wo man schon seit, man kann es nicht nur im Moment, sondern schon länger ein bisschen beobachten, die traditionellen Werte, die gewinnen wieder an Bedeutung. Also das kann man anschauen, von der Politik bis zum Schweizer Kreuzli Trend, im Moment, wo immer noch ist, Volksmusik, Revival, an ganz verschiedenen Orten, traditionelle Werte, wer die beschwört, findet Zuhörer, Anhänger oder eben auch Kundschaft. Sie mit ihrer Kräuterapotheke, sind es vorher kurz angetönt, die lange Geschichte, da kommen wir nachher nochmal dazu, wo die lange Tradition, die Kräuter natürlich auch haben, bei uns in der Schweiz, profitieren sie von dem, dass Menschen wieder so Tradition suchen, das Althergebrachte?
Ich denke, es geht auch ums Halt geben.
Ums Halt geben?
Ja, das denke ich, finde ich sehr wichtig mit der Globalisierung und so mit dem Jet-Set schnell irgendwo her verreisen. Und dann und zwischendurch muss man ja auch mal noch Halt haben. Oder zum Beispiel die Apotheke als Anlaufstelle, wo man sich dann auch verstanden und beraten fühlt. Denke ich, ist sehr wichtig, ja.
Und fühlt man sich dann von etwas, wo man weiss, es hat schon lange Tradition, da fühlt man sich eh noch zu Hause? Also ist das so eine Sehnsucht nach der Grossmutter, ihrem, nach der einfachen Welt, wo die Grossmutter noch drin gelebt hat? Ist das also ein so etwas?
Also die Tatsache ist ja einfach die, dass 80% der Leute sich zuallererst eigentlich mit Kräuter- und Naturheilmitteln behandeln, bevor sie zum Arzt gehen. Und das wird ja im Moment vom Krankenkassenwesen immer noch ein bisschen negiert. Mhm. Aber es ist eine Tatsache, da gibt es Umfragen dazu.
Und was hat jetzt das damit zu tun, mit Halt geben? Also das steht denn das in dem Fall nicht nur für «Es macht mich gesund», sondern es steht auch für eine Werthaltung?
Das Vertrauen ist da, dass es gesund ist. Und wenn Sie denken, all die Industrieskandale, also sowieso war ja das Paradebeispiel, denke ich, wo es gekehrt hat. Oder auch heute, wo man all von diesen Antibiotikaresistenzen gehört und den Nebenwirkungen, die halt auch dann die chemischen Medikamente haben. Also ich streite nicht ab, dass Pflanzen das auch haben können, aber so das Normale ist sicher kleiner. Also das Vertrauen ist einfach grösser. Der Bezug zur Natur ist da.
Wie würden Sie denn jetzt Pflanzen, Heilpflanzen einordnen? Also wenn man so die Unterscheidung macht zwischen der Schulmedizin, die einen reden von Alternativ, die anderen von Komplementärmedizin, wo würden Sie die Heilpflanzen einordnen? Weil ich glaube, ein Drittel von all unseren schulmedizinischen Medikamenten die beruht ja indirekt auch auf Heilpflanzen oder aus Aspekt von Pflanzen.
Das ist richtig, ja. Also zum Beispiel die ersten Herzpräparate sind aus dem Fingerhut, also digitales Präparat, gewonnen worden. Das hat auch ein bisschen gewechselt von der Forschung her, dass ja ursprünglich die ganz starken erforscht worden sind mit dem Mutterkornalkaloid, dem Curare, die Sachen. Und daraus mussten standardisierte chemische Präparate hergestellt werden wegen der Giftigkeit, weil sie eben Giftpflanzen eigentlich sind. Und heute sind wir eher ein bisschen auf einer sanfteren Welle mit dem Johanniskraut zum Beispiel oder dem Mönchspfeffer, wo dann mehr so für Alltagsbeschwerden sind.
Aber für Sie selber jetzt nochmal schnell die Frage, ist das, was Sie machen, die Kräuterapotheke, betreiben Sie ganz klar Alternativmedizin, Komplementärmedizin? Oder haben Sie viele Schulmediziner, die auch Ihren Patienten einen Besuch bei Ihnen verschreiben und irgendwelche Heilkräuter verschreiben?
Also ich denke, nein, das trennt sich recht klar, denke ich. Also wir haben sehr viel zu tun einfach mit Ärzten, die komplementärmedizinisch tätig sind. Und den zweiten Schwerpunkt sind dann für uns noch HIV-Patienten eigentlich, wo zu HIV-Ärzten gehen.
Ja. Ist das ein Schwerpunkt, Wie ist der entstanden? Haben Sie die Zusammenarbeit gesucht?
Oder? Der hat sich eigentlich spontan ergeben. Ich habe die Apotheke im 90 übernommen. Da hat es ja noch überhaupt nichts gegen AIDS gegeben. Und die Leute haben dort im komplementärmedizinischen Bereich eigentlich Unterstützung gesucht. Das ist das eine. Und das andere hat sich sehr schnell umgesprochen, dass wir eigentlich keine Berührungsängste haben mit HIV-Patienten. Ja. Mhm. Also wegen der Ansteckungsgefahr.
Ja.
Dass wir die nicht irgendwie diskriminieren.
Ja. Ja. Aber das ist ja sicher auch etwas, wo Sie natürlich als Chef von dieser Heilkräuterapotheke, wo Sie natürlich auch sehr prägen, Ihre eigene Geschichte mit HIV, haben Sie eine Vorgeschichte schon gehabt, dass Sie sich schon selber mit dem beschäftigt haben? Oder ist das einfach Ihr Weltbild, dass Sie sagen, es kann kommen, wer will, ich nehme alle für gleichwertig, ich verurteile niemanden?
Das ist das eine. Und das andere, also ich bin sehr für Toleranz. Und das andere ist, ja, es geht ja einerseits auch eben zum den Leuten beistehen und eben niemanden diskriminieren, ja. Also das ist, also wir haben zum Beispiel den Mitarbeitern einfach mal beigebracht, dass das Glas nicht muss separat markiert werden, wenn irgendjemand kommt, sein Methadon holt oder so. Mhm. Das war schon so der Kampf, den wir dort einmal hatten, ja.
Reden wir darüber, woher Sie Ihre Kräuter überhaupt überkommen. Also ich habe gelesen, Ricola, sehr bekannt, oder? Schweizer Kräuterzucker, international, die haben zum Beispiel so Kräutervereinigungen, wo sie ihre Alpenkräuter herbeziehen, im Wallis, im Buschlaf, im Emmental. Woher kommen Sie Ihre Kräuter über? Haben Sie auch alles, quasi Produzenten und dann eben Lieferanten, die so sind? Oder haben Sie auch noch so ein bisschen exotischere Quellen?
Also wir haben die einerseits die Kräutergrossisten und ich war ja vorher im Kräuterhandel, kenne die Lieferanten sehr gut. Und andererseits ist es natürlich so, bei uns darf kein Mitarbeiter irgendwo in die Ferien gehen und also das Ferienziel nicht mitteilen, ohne dass mir irgendwo in den Sinn kommt, was er von dort her könnte dann für ein Kraut mitbringen.
Muss man das mit dem Arbeitsvertrag unterschreiben, Wiener?
So nicht, das ist eigentlich freiwillig. Ich sage einfach immer, wenn er... er muss einfach nicht sagen, wo er in die Ferien geht und dann fällt mir nichts. Oder wenn er, also wenn er in eine Stadt geht, also dann einen ganz einen langweiligen Ort, wo es nichts hat, dann ist ja nichts zu wählen. Oder?
Was sind denn zum Beispiel so Sachen, die schwer überkommen sind? Also wo sie wirklich immer schauen müssen, dass sie jemanden finden, der vielleicht dort noch hinreist?
Also wir haben einerseits die indianischen Kräuter aus Amerika, wo man vor allem über Flight Attendants bekommt.
Ah, dann haben Sie also befreundete Flight Attendants.
Ja, so ein Netzwerk, ja.
Wo Ihnen den Flugplan schicken.
Ja, genau. Und dann indische Kräuter zum Teil, wo man auch einfach, wenn immer irgendwie wieder jemand auf Indien geht, dann tun wir das einfach mitteilen. Dann haben wir wieder einen Wunsch. Wir haben immer eine Wunschliste. Mhm. Oder dann haben wir Edelweiss aus der Mongolei.
Wie findet man das? Kann man das kaufen in der Mongolei?
Ja, das wächst dort, also teppichartig. Aha. Ja, ist einfach eine Wüstenpflanze, ja. Also in den kälteren Gebieten.
Ja. Ja. Aber so die Vorstellung, das würde noch passen so zu den alten Werten und Traditionen, die romantische Vorstellung, dass der Dr. Andreas Lehnherr, der Chefbiologe und Kräuterfachmann, selber einmal noch mit dem Krätli geht, irgendwo Kräutchen sammeln, das gibt es so nicht, haben sie ja noch nie gemacht.
Ausgefallene. So, manchmal auf Kundenwunsch. Und was ich auch ab und zu mache, ich bin dann auch in der Subkommission für Arzneikräuter eigentlich, von der Arzneibuchkommission von der Schweizerischen. Und dort, wenn man authentisches Material braucht, also einfach ganze Kräuter, wo man sicher muss sein, dass es das ist, um mich identifizieren zu können, um es als Standard zu setzen.
Ja,
einfach so kleinere Mengen.
Gehen wir sehr schnell zu der Subkommission und nachher frage ich, was Sie schon alles sind, suchen und wo. Die Subkommission, können Sie ganz kurz erklären, was macht die, für was braucht es die?
Es gibt ja einfach das schweizerische Arzneibuch, also die Pharmakopö, auch die eigene, also die europäische, da kommt immer mehr rein. Und dort sind die einfach Standards gesetzt, was die Kräuter müssen entsprechen. Und das wird dann auch von der Heilmittelkontrolle so eingefordert. Mhm.
Und da helfen Sie, um das Verzeichnis vervollständigen.
Ich bin dort eigentlich vor allem verantwortlich eben für Musterbeschaffung, ja, von den Kräutern. Ja.
Und das stelle ich mir noch anspruchsvoll vor. Was haben Sie denn so alles gesucht und wohin hat Sie das getrieben, bis Sie das gefunden haben?
Nicht wahnsinnig, das hängt eigentlich mehr so von der Spontanität ab. Das kann zum Teil im Arboretum sein oder mal ein kleines Ästchen irgendwo in einem botanischen Garten abbrechen. Man muss einfach wissen, wo die Sachen wachsen und dann hat man das relativ schnell.
Aha. Also ja. Nicht so, dass Sie irgendwie eben auch in die innere Mongolei hätten müssen und dann dort auf hohe Berge steigen, so exotisch ist es nicht.
Für das fehlt Zeit.
Leider, sagen Sie leider? Oder?
Ja, also man kann es ja nicht bedauern. Also zwischendurch, wenn es sich gerade anbietet, mache ich das auch.
Ja.
Also wenn ich in die Ferien gehe oder so, dann schaue ich, also da hat man ja immer ein Auge auf nach den Kräutern. Ja.
Ja. Sie haben ja während Ihrer Ausbildung, glaube ich, ist das gewesen, haben Sie in Albanien noch mal Kräuter suchen. Ist
ja.
Das richtig? Und sind die irgendwie dort noch in Preduje gekommen wegen diesen Kräutern?
In Albanien selber war das hier noch strikt. Das war in der Zeit, in der Albanien noch nicht offen war.
Hoxha-Diktatur.
Ja, dort waren wir noch Tag und Nacht einfach betreut. Aber wir sind in Ex-Jugoslawien mal verhaftet worden. Ja, also das war gerade so um den Zeitpunkt herum, wo der Tito gestorben ist. Und dort haben wir Pflanzen fotografiert und dann sind also ein paar alte Flüger über uns hinweg geflogen. Und dann waren wir in Mostar mal einen Tag im Knast. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Da hat man sie einfach mitgenommen.
Ja.
Mit was für einem Vorwurf oder was für einem Verdacht?
Spionage.
Aha. Was, Pflanzenspionage?
Nein, wir haben militärische Geheimnisse fotografiert.
Und hat man ihnen geglaubt, dass sie gesagt haben, sie seien wirklich nur an diesen Pflänzchen interessiert? Was waren es für die, die sie fotografiert haben?
Ja, wir haben dort ja eben für also Stachis haben wir immer gereist. Also das war das Thema von meiner Doktorarbeit.
Was ist Stachis?
Das ist...
Kennt man das unter einem anderen Namen?
Also Ziest, also Heilziest. Und das ist so eine Pflanze, die verwandt ist mit der Taubnessel und der Salbei. Also ein Lippenblütler.
Ja, aber ja. Nach einem Tag hat man ihnen den Glauben geschenkt und dann haben sie wieder gehen.
Das Verrückte war eigentlich mehr, wo sie gemerkt haben, dass es eine Peinlichkeit ist, wie sie sich daraus herausreden. Sie haben dann immer gesagt, in der Schweiz können wir nicht einfach fotografieren, was wir will. Und wir haben dann irgendwo mal... Wir müssen sagen, das können wir eben.
Und genau so ist es. Der Fokus mit dem Kräuterspezialist Andreas Lehnherr, der für seine Leidenschaft sogar kurze Zeit mal inhaftiert worden ist. Musik aus «Die Perlenfischer». Ein Duo haben sie sich ausgesucht. «Au fond du Temple Saint». Warum das?
Es ist ja eigentlich ein sehr schönes Mannenduett. Und das hat mein Lebenspartner eigentlich ausgewählt. Mhm. Und solche gibt es eigentlich wenig so gut.
Das hören wir uns jetzt gerade an.
Oh,
Les Pêcheurs des Perles, schon fast ein andächtiges Stück Musik im Fokus, da am Montagabend. Fokus mit dem Kräuterspezialist Andreas Lehnherr, studierter Biologe, Chef der Bergapotheke, der grössten Kräuterapotheke der Schweiz, 53, geboren am 24. Juni. Jetzt habe ich herausgefunden, dass der 24. Juni, das ist Geburtstag von Johannes der Täufer, Johanni, und anscheinend ist das unter anderem eine Seite, dass sie durch Zeiten an diesem Tag Frauen gehen Heilkräuter sammeln, weil man sagt, an diesem Tag, ein Hochfest in der katholischen Kirche, sind die Heilkräuter besonders wirksam. Und ich habe mir dann überlegt, ja, der Andreas Lehnherr ist ja eigentlich wahrscheinlich schon vorgeburtlich prädestiniert worden für seinen Beruf. Schon ihr Geburtsdatum hat ihnen den Weg gewiesen. Ist es so gewesen?
Also die Tatsache ist, dass am 24. Juni das Johanniskraut im Normalfall blüht. Mhm. Und das ist ja doch heutzutage eine der besten erforschten Arzneipflanzen, die es gibt.
So ein mildes Antidepressiva, sagt man.
Gegen mittelschwere Depressionen, ja.
Mhm. Aber sonst wäre Ihnen nicht bewusst gewesen, dass Sie eigentlich prädestiniert gewesen wären für den Beruf, den Sie jetzt haben?
Also, das ist eigentlich halt von Kind her gekommen, einfach von der Herkunft her, dass meine Mutter eine Bauerntochter war und ich schon in jungen Jahren, also in der Kindheit, immer geholfen habe, Bauern auch und dann auch Rosen gezüchtet habe. Und das war immer meine Hobby und Leidenschaft, sind die Kräuter gewesen, ja. Aha. Und man kann schon sagen, ich bin natürlich in eine Zeit hineingeboren worden, mitten im Juni, wo die Kräuter halt wachsen und also voll im Blut sind, ja.
Aber gleich ist das, stelle ich mir nicht das Normalste vor, für so einen kleinen Bub, dass man sich für Tiere interessiert. Das kann ich mir noch einer vorstellen. Aber so Pflanzen, Rosen, Heilkräuter, das ist ja schon eine spezielle Leidenschaft, oder?
Das ist, wie gesagt, eigentlich über Mutter und Grossmutter hineingekommen. Mhm. Ja.
Und was ist so, oder an was erinnern Sie sich? Sind Sie dann auch miteinander im Garten gewesen? Oder hat man Ihnen auch gezeigt, wie man zum Beispiel Tee macht? Was sind denn so die Bilder oder vielleicht auch die Gerüche, die Ihnen geblieben sind?
Also ich denke immer eine Goldmelisse zurück, die Grossmutter im Garten hatte. Mhm. Was sie eigentlich neben dem Lindenblütentee so die, ja, der zweite schweizerische Genusstee ist, also typische. Und dann eben Kruseminze haben wir immer bekommen zum Trinken bei den Grossmutter, also nicht Pfefferminze, sondern die süßere Kruseminze. Und das sind so Erinnerungen. Und da mag ich mich an die grosse Veranda mit Kranien, die sie ihre spärliche Freizeit liebevoll gepflegt hat, erinnern. Ja, und einfach den wunderschönen Bauerngarten, also, wo sie neben der Arbeit, die sie sonst gehört, einfach immer gepflegt hat. Ja.
Aha. Haben Sie selber auch einen Garten?
Im Moment nicht, nein. Das ist aber wir haben so wie der alte botanische Garten eigentlich adoptiert, der nur wenige Meter neben der Apotheke liegt. Ja. Und der wird für uns gepflegt und dort hat es unheimlich viel, ja, dann auch pharmazeutisch interessante Pflanzen. Ja.
Aha, wo Sie hin und wieder hingehen und sich inspirieren lassen. Haben Sie eigentlich so etwas wie eine Lieblingspflanze? Darf man das haben in Ihrem Beruf?
Ja, das ist schon... Also eben, ich kann... Also fasziniert hat mich an sich Goldmelisse. Und spannend ist ja auch die Geschichte, eben, wie man die selber nur in der Schweiz so als Genusstee kennt. Und ursprünglich kommt sie aus Amerika. Ist ja, also Indianernestle ist ja eigentlich ursprünglich bekannt. Ja. Und ist erst Anfang 19, also um 1900 eigentlich in die Schweiz gekommen und hat sich dann etabliert.
Mhm. Gibt's das generell, dass man in den unterschiedlichen Kulturen ganz andere Pflanzen als Heilpflanzen einsetzt?
Das ist so. Ich denke, jede Kultur hat ihre Heilpflanzen, ihre Genusstee, ihre Räuchereien, ihre Düfte. Das ist, hat jede Kultur.
Ja. Was ist denn so etwas typisch Schweizerisches? Also zum Beispiel der Johann Künzli, den Sie vorher angesprochen haben, der Kräuterpfarrer, der ja ganz ein umfassendes Werk über Heilkräuter geschrieben hat, also um Jahrhundertwende, also 19, Anfangs 19. Jahrhundert, oder 20. Jahrhundert, muss ich sagen, so ist es richtig. Das ist ja sehr ein schweizerisches Werk gewesen. Gibt es etwas, wo man dort drin findet, wo sonst eigentlich nie eine Verbreitung gefunden hat?
Ja, er hat zum Beispiel, er hat ja vor allem mit den Bergpflanzen hat er geschaffen. Und darum heisst es ja Bergapotheke. Bergapotheke wegen seinen Bergkräutern, ja, die er gepflegt hat. Und das war in dieser Zeit, wo man sich vorstellen, eben so von der Heidi-Geschichte mit der Clara und der guten, gesunden Höhenluft, wo die Antibiotika erst so gekommen sind, Tuberkulose mit den Höhenkliniken, wo man einfach alles, was in den Bergen war, ist gut und gesund war. Und sein Spezielle war ja das, dass er eigentlich mit diesen Bergpflanzen geschafft hat. Später war dann der Dr. Vogel und der hat dann weltweite Forschungsreisen gemacht. Das war dann bei ihm eigentlich speziell. Der war in Australien, Nordamerika, Südamerika, Afrika und hat von überall dort dann Heilpflanzen mitgebracht. Ja.
Sie haben es mal gesagt, man kann im Prinzip auch mit Kräutern Schindluderei betreiben, also, oder es haben auch Nebenwirkungen. Da gibt es immer wieder Meldungen, kürzlich wieder eine, dass es so Räuchermischungen gibt, die Leute bestellen im Internet bestellen und dass, wenn man dann eben mit denen nicht räuchern, sondern wenn man es rauchen, dass die ähnlich einfahren, wie wenn man irgendwie Cannabis rauchen würde. Solche Geschichten gibt es ja immer wieder. Haben Sie mit dem auch zu tun in Ihrer Apotheke? Also gibt es Leute, die zu Ihnen kommen und Sachen verlangen, die Sie genau wissen, dass wenn die irgendwie rauchen, wie sie einfällt?
Das ist ganz klar, aber die Pflanzen sind ja kategorisiert. Und gewisse Pflanzen sind ja einfach nur auf Arztrezept erhältlich.
Aha. Ja. Also alles, was irgendwie, wie sagt man dieser Wirkung, psychogen, glaube ich?
Ja, oder einfach, also halluzinogen oder dann auch toxisch können sie sein. Also das ist Pilsenkraut, Mandragora, einfach all die Nachtschattengewächse. Und ja, eben, und was sie wahrscheinlich ansprechen, ist die Zaubersalbei, die da eine grosse Geschichte war. Ja.
Ja, wo die Leute dann auch zum Teil bei Ihnen kommen suchen. Und ich glaube, nicht nur die Leute, sondern auch die Kriminalpolizei kommt dann manchmal bei Ihnen vorbei, um zu schauen, ob sie so etwas wirklich anbieten. Gibt es so richtige Hausdurchsuchungen?
Das ist Teilmittelkontrolle, das macht. Aha. Ja. Also, wo eigentlich kontrolliert, wobei, das ist eigentlich kein Problem. Dort.
Wie Sie so etwas aus Prinzip auch nicht anbieten, oder?
Mal, wir können eigentlich alles anbieten. Wir müssen sie einfach, also eben, es muss dann einfach, ab einem gewissen Gefährlichkeitsgrad ist es auf Arztrezept. Das Einzige, was wir nicht dürfen anbieten, ist zum Beispiel Cannabis, weil das ist ein Betäubungsmittel.
Jawohl. Jetzt, viele Leute nehmen ja so Sachen, um sich noch so ein bisschen zu entspannen. Das sind wir gerade schon bei der letzten Frage. Sie arbeiten im Gesundheitswesen im weitesten Sinne. Sie haben vorher auch gesagt, die Leute kommen da zu Ihnen, weil sie auch noch ein bisschen reden wollen, weil sie den Austausch auch suchen. Wie tun Sie sich eigentlich selber nachher entspannen? Weil die Leute gehen ja dann raus mit Tipps und Tinkturen und ihren Ballast bleibt ja eigentlich bei Ihnen. Wie können Sie das loslassen? Wie tun Sie sich entspannen?
Gut, schon. Halt mit den Kräutern. Also Hobby und Beruf lässt sich da nicht so genau.
Also Sie haben auch Ihre Kräutermischung, die Sie nehmen, und dann ist es gut, oder wie?
Das ist das eine. Und das andere einfach durch Spaziergänge in der Natur. Also ich gehe Kräuter anschauen. Und ich denke, die Belastung im Beruf ist nicht so wahnsinnig gross, denke ich, weil die Befriedigung vom Echo von der Kundschaft, die ist ja unglaublich.
Aha. Was ist denn das Schönste an Ihrem Beruf?
Ich denke, die Vielfalt. Dass man ja einerseits eben kann mit Leuten zu tun haben, naturwissenschaftlich tätig sein und medizinisch. Das ist eine sehr gelungene Kombination. Und von dem her würde ich den Beruf nach wie vor machen und auch jedem empfehlen. Ja.
Ja, aber erst, wenn Sie dann einmal pensioniert sind, weil dann ist die Kräuterapothek dann zum Übernehmen bereit. Aber so lange bis zur Pension, möchten Sie das noch machen?
Gute Mitarbeiter suchen wir immer.
Hätten wir den Werbespot gerade auch noch platziert. Also, wer sich wirklich für Kräuter interessiert, weil ich glaube, das hat man in dieser Stunde gehört, der kann sich beim Andreas Lehne in der Bergapotheke melden. Wer es nur halb gar meint, ist wahrscheinlich dort am falschen Ort. Andreas Lehne, herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Da bei DRS 3 im Fokus. Wir spielen noch das letzte Stück, ein Klavierstück. Wie Sie selber auch Klavier spielen. Kommen Sie noch dazu?
Zwischendurch. Früher habe ich mehr gespielt. Ja. Und heute einfach noch zwischendurch. Aber den habe ich. Chopin-Walzer habe ich früher. Also spiele ich auch heute noch zwischendurch. Ja.
Also, Frédéric Chopin, Walzer Opus 69, Nummer 2 in H-Moll. Musik
Karriere.
Der RS3 Podcast.